Manche von uns haben die Gewohnheit, systematisch die Bibel zu lesen. Und das ist richtig gut. Gleichzeitig bringt es eine gewisse Gefahr mit sich, und zwar, dass ich einfach durchrausche und irgendwann aufhöre, darüber nachzudenken. Und jetzt, im Advent, kommt diese bekannte Passage aus dem Lukas-Evangelium, die da jedes Jahr kommt. Die Gefahr ist, dass wir es gar nicht in unser Herz lassen. Aber wir wollen das, deswegen bete ich nochmal, Herr, bitte rede du jetzt durch dein Wort. Hilf uns, unsere Herzen zu öffnen, was du für uns hast. Amen. Yes, und ich sehe bei dieser Gefahr, das nicht so ranzusehen, eben auch die Gefahr, dass wir gar nicht so richtig wahrnehmen, weil es so bekannt ist und so gemütlich, adventlich, weihnachtlich vorkommt, dass da etwas Unglaubliches passiert, dass Gott etwas Unglaubliches getan hat. Und es ist in keiner Form unbedeutend. Denn hier kommt Gott und setzt seine Füße auf unseren Planeten. Das muss man sich mal vorstellen. Hier sehen wir, wie Gott einen Weg bereitet. Und das ist eine ganz große Sache. Eben haben wir gelesen, wie der Engel Gabriel zu Maria kommt. Und vorher, wie ein Engel zu Zacharias kommt. Naja, nur ein Engel. Und als Zacharias zweifelt, da sagt der Engel, hey, normal rede ich überhaupt gar nicht mit Menschen. Normal stehe ich vor dem lebendigen Gott, vor dem allmächtigen Gott. Und jetzt bin ich hier, um mit dir zu reden. Und ich sage dir, was Gottes Plan ist. Und du stellst das in Frage? Gott sagt zu Zacharias, dein Sohn wird der Vorläufer von dem Messias, von dem lange versprochenen Christus, von dem Retter der Welt. Ist das eine große Sache? Das ist der Hammer. Und dann kommt der Engel Gabriel zu Maria und sagt, du kriegst ein Kind, obwohl du Jungfrau bist. Und dieses Kind wird der Sohn Gottes genannt werden. Wow. Und seine Herrschaft wird niemals enden. Nur ein Mädchen, ein normales Mädchen, aber nicht irgendein Gott. Und nicht irgendeine normale Geburt. Und interessant finde ich die Parallele. Die Elisabeth merkt, dass sie schwanger ist und sie lobt Gott. Und Maria, sie stimmt den Lobgesang an, dieses berühmte Lobpreislied, aus Vers 46 bis 55. Und sie lobt Gott, dass er in ihr, einem so unbedeutenden Mädchen, Teenager, etwas so Bedeutendes aufgegeben hat. Einen bedeutenden Auftrag. Sie lobt ihn, weil er von Generation zu Generation den Menschen gnädig ist, die sich ihm unterstellen. Gott macht aus der Geburt seines Sohnes eine richtig große Sache. Und manche von unseren Kindern, die sind ja schon richtig aufgeregt, oder? Wegen Weihnachten und so. Und ich glaube, Gott war auch aufgeregt. Ich weiß nicht genau, wie das aussieht, aber er war bestimmt aufgeregt, dass nach dieser langen Zeit, diesem riesigen, stinkenden Müllberg von menschlicher Schuld und Sünde, und diesem leuchtenden Berg göttlicher Verheißungen, jetzt endlich die Zeit erfüllt war. Jetzt war die Zeit, wo es endlich kommen konnte. Wo Gottes Plan in Erfüllung ging, dass Gott Mensch wird in Jesus und Erlösung schafft. Gott sendet seinen Sohn auf diese Welt, die er so liebt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. An Weihnachten gibt es ja alles Mögliche, um begeistert zu sein. Es gibt Leute, die gehen vor Weihnachten gern shoppen. Und das ist richtig gut, weil irgendwer muss ja die Wirtschaft am Lauf halten. Es gibt andere, die backen gerne. Und wenn da was Gutes bei rauskommt, ist da nichts gegen zu sagen. Andere sind begeistert, wenn sie dann in der Zeit vielleicht mal wieder auf die Skier kommen. Oder anderen beim Wintersport zuschauen. Aber es gibt doch was zum Begeistertsein. Manche sind jetzt schon begeistert über ihr Geschenk, obwohl es wahrscheinlich noch nicht mal verpackt ist, geschweige denn ausgepackt. Aber irgendwas hat doch jeder, um begeistert zu sein, oder? Frage: Wann warst du das letzte Mal begeistert über Jesus? Wann war ich das letzte Mal begeistert über Jesus? Und wenn ich in das Neue Testament schaue, dann sehe ich zwei Gruppen von Menschen. Die einen trifft Jesus und sie sind begeistert. Sie lieben ihn. Und die anderen, die verhärten ihr Herz und stellen sich gegen ihn. Aber wisst ihr, was cool ist? Heute in unserem Abschnitt gibt es nur Menschen, die sich für Gott öffnen, für sein Wirken öffnen. Okay, der Zacharias etwas verspätet, aber auch er findet noch den Weg. Das ist gut. Und wenn wir uns heute Morgen mit diesem Abschnitt befassen, dann ist es mein Wunsch und Gebet, dass wir immer begeisterter von Jesus werden. Ich lese nochmal den Vers ab Vers 57. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten sie anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Während sich alle noch darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Denn es war offensichtlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Ich liebe diesen kleinen Abschnitt so stark. Es ist doch interessant, wenn wir hier bei Lukas über die Geburt von Jesus lesen, lesen wir erstmal über die Geburt von Johannes. Okay? Und es scheint ein unspektakulärer Start. Vers 57. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Okay. Irgendwann ist die Zeit einer Schwangerschaft vorbei und dann kommt die Geburt. Gott sei Dank, sagt eine Mama, ja. Aber Elisabeth und Zacharias, da war das Ganze nochmal speziell. Das war nicht normal. Denn eigentlich waren beide schon viel zu alt zum Kinderkriegen. Die waren schon lange verheiratet, aber sie hatten keine Kinder bekommen. Aber Gott hatte einen Plan. Sie sollten Johannes den Täufer bekommen, damit er den Weg bereitet für Jesus, den Messias. Und er sollte das Herz vieler vorbereiten, damit sie sich Gott zuwenden, neu zuwenden oder zum ersten Mal zuwenden. Und Gottes Plan trifft nach Gottes Plan auf den Plan, wenn ihr wisst, was ich meine. Also zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Art und Weise. Und als Johannes das richtige Alter erreicht hat, geht er in die Wüste und fängt an zu predigen. Und er ruft zur Umkehr. Er ruft, er sagt, Gottes Königreich ist ganz nah. Er ist der Schneepflug, der vor Jesus her den Weg bereitet. Und hier sehen wir Gottes perfektes Timing. Kennt ihr Gottes perfektes Timing? Wir sind ja ungeduldige Menschen, hat es vorhin schon mal geraunt hier aus der Ecke. Wer kann das sagen, dass er ungeduldig ist? Wow. Wer hat sich schon mal darüber geärgert, dass Gott eine Situation noch nicht verändert hat, obwohl man selbst meint, Gott sollte? Wow. Danke, dass ihr so ehrlich seid. Wenn ich weiter frage, braucht ihr nicht mehr die Hand heben. Wer von euch hat schon mal auf sein Gehalt oder auf anderweitig Geld gewartet, weil die Luft gerade ziemlich dünn wurde? Wer war schon mal ungeduldig auf einen neuen Job oder endlich einen Partner zu bekommen? Oder ein Kind? Wer hat schon mal um einen nahestehenden Menschen gebangt, den Gott nicht so schnell oder überhaupt geheilt hat, was man gebetet und gehofft hatte? Kennt ihr das Gefühl? dass Gott sich von unseren Erwartungen scheinbar nicht unter Druck gesetzt fühlt? Dass Gott scheinbar Gott bleibt? Und wir beurteilen Gott, als könnten wir ihn und sein Timing bewerten, beurteilen, auch nur im Ansatz verstehen. Das geht nicht. Aber Leute, Gott ist nie zu spät. Gott kommt nie zu spät und selten zu früh. Vers 57, als Elisabeth diese Zeit der Entbindung gekommen war. Er würde nicht früher kommen, sondern genau zum richtigen Zeitpunkt, weil Gott einen Plan hatte für sein Leben und für das Leben von Elisabeth und Zacharias und letztlich für uns alle. Gott hat einen Plan für dich und für mich. Und ich finde es klasse, wie es weitergeht in Vers 58. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte und freuten sich mit ihr. Schön. Könnt ihr euch das vorstellen? Da ist dieses Ehepaar im Seniorenheim und auf einmal kommt die Hebamme. Da kommt Freude auf. Leute, wo Gott handelt, da kommt Freude auf. Und ich habe das schon oft erlebt, zum Teil haben wir Tränen gelacht darüber, wie Gott gehandelt hat. Heute Morgen habe ich eine Nachricht gelesen und es sieht so aus, als würde Gott in wirklich was Großem gerade etwas Wunderbares tun. Und heute Morgen hier in den Räumlichkeiten hatte ich eine Begegnung, die mir auch schon wieder die Tränen angefangen hat, aus den Augen zu pressen, weil Gott am Handeln ist. Gott tut Gutes und wenn Gott handelt, dann kommt Freude auf. Dann kommt Begeisterung. Yes. Manchmal ist es aber auch erst wie ein Schock, wenn Gott handelt. Kennen auch manche. Aber dann kommt Freude auf. Und diese beiden, dieses Ehepaar, die waren auch auf diese Sache nicht mehr vorbereitet. Ja, sie hatten um Kinder gebetet, aber das letzte Gebet um Kinder ist Jahrzehnte her. Ja Gott, jetzt doch nicht mehr. Kennst du denn nicht die Risiken einer Seniorenschwangerschaft? Aber dann kommt doch noch Freude, dann kommt doch noch die Begeisterung darüber, was Gott getan hat und schenkt. Allerdings erst noch mal etwas Verwirrung. Vers 59. Als das Kind 8 Tage alt war, also Johannes, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Und es war nicht ungewöhnlich, mit der Namensgebung bis zum 8. Tag zu warten. Es war nicht ungewöhnlich, dem Kind den Namen des Vaters zu geben. Zumindest einen Namen, der in der Familie vorkam. Und hier hat sich die Familie offenbar schon darauf geeinigt, dass das Kind Zacharias heißen soll. Also damals hat die Familie da noch mehr mitreden können als heute. Aber vor Jahrhunderten, als ich geboren wurde, ich hätte auch anders geheißen, wenn meine Großeltern nicht Veto eingelegt hätten, Klammer zu. Und Zacharias, der war ja ein bekannter Mann als Priester, ein anerkannter Mann. Und wahrscheinlich würde er ja nicht mehr lange leben. Und deswegen, wie schön wäre es, wenn sein Name in seinem Sohn weiterlebt. Aber Elisabeth sagt, nein, er soll so Johannes heißen. Was? Hä? Johannes? Was ist denn das für ein Name? Das ist ja peinlich. Wer trägt denn so einen Namen? Johnny. John. Nein. Zacharias ist voll im Trend. Also, wir nennen ihn nach seinem Vater. Aber nein, Gott handelt und sie sehen es nicht. Also, weil die Frau das sagt, jetzt soll auch noch der was sagen, der in der Familie was zu sagen hat, aber leider nicht sagen kann. Also, machen sie dazu dem Zacharias so, keine Ahnung, irgendwie Zeichen. Und der alte Mann sitzt hellwach in seinem Schaukelstuhl und zeigt auf den Kühlschrank, wo sein Schreibtäfelchen gerade zum Laden hängt. Und hält es hoch. Sein Name ist Johannes. Ja, das ist wichtig. Leute, das ist wichtig. Gott hat gesagt, nicht du sollst den Namen aussuchen, sondern ich suche den Namen aus. Das ist nicht dein Junge, sondern mein Junge. Es ist nicht dein Plan hinter seinem Leben, sondern es ist mein Plan. Er soll Johannes heißen. Und das ist ein Schlüsselmoment. In dem Augenblick, als Zacharias klar macht, er soll Johannes heißen. Klammer auf, zwischendrin für Verheiratete. Das Ehepaar Zacharias und Elisabeth, die machen etwas richtig. Obwohl es massive Hindernisse gibt, kommunizieren sie miteinander. Klammer zu. Gut, also jedenfalls in dem Moment, als Zacharias das klar macht, ja, was meine Frau sagt, es stimmt, wir haben uns abgesprochen, das ist richtig, kommt von Gott, aber gut, in dem Moment kann er wieder reden, seine Zunge, der Knoten löst sich und er spricht. Und was sagt er? Er beginnt Gott zu loben. Das ist das Erste und Wichtigste, was er macht, als er endlich seine Klappe wieder aufkriegt. Und dann Vers 65. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten. Und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Dieses Bild ist doch genial. Ja, Gott spricht zu Zacharia und Elisabeth. Gott hatte gesprochen zu Maria und Josef. Aber Gott spricht zu allen Leuten in der Gegend. Und er sagt, ich mache etwas Großes in dieser Welt. Ich mache etwas richtig Großes. Leute, das ist nicht nur irgendein Baby. Das ist nicht normal. Ich bin am Werk. Ihr seht es an Zacharias Kind. Ihr seht und hört es an seiner Zunge. Und seine Zunge fängt nicht nur an, irgendwas zu reden. Sie fängt nicht nur an, Gott über seinen lang ersehnten Sohn zu danken, für seinen lang ersehnten Sohn zu danken, sondern er lobt Gott, weil er das tut, was kein Mensch je erwartet hat. Etwas, das so groß ist, dass es kein Mensch versteht und das ist heute immer noch so. Diese Rettung, die Gott uns durch Jesus schenkt, ist viel größer. Ist viel größer, als wir uns vorstellen können, auch wenn wir schon seit Jahrzehnten hier rumhocken. Und es gibt da nur ein kleines Problem. Wir glauben das nicht. Wir glauben das nicht. Ich wage das mal zu sagen, nicht nur die meisten Menschen auf der Welt, nicht nur die meisten Menschen in Deutschland, sondern auch viele von uns glauben das nicht wirklich. Oft denken wir doch, wenn Gott mich lieben würde, dann würde er mich jetzt gesund machen. Dann würde er mich von jeder Schwierigkeit im Beruf und im Familienleben befreien. Wenn Gott mich lieben würde, dann hätte er diesen finanziellen Engpass ja nicht zugelassen, weil Gott gehört doch alles, oder? Und wenn Gott wirklich so gut wäre, dann würde er mir das alles geben. Den kompletten Wunschzettel meiner selbstsüchtigen, sündigen Vorstellung. Und wie toll wäre das? Wäre das nicht richtig herrlich? Nein. Die Antwort ist, nein, das wäre nicht herrlich. Denn wenn wir alles bekommen könnten, was unsere gierigen Grabscher greifen könnten, dann wären wir innerlich sowas von kaputt. Dann wären wir für immer getrennt von Gott. Und der Zacharias, der hatte nicht seine Sprache verloren, um dann, als er wieder sprechen kann, seinen Sohn zu feiern. Sicher waren Zacharias und Elisabeth begeistert, als sie endlich, Elisabeth schwanger war und als sie endlich dieses Kind hatten. Und mich haben wenige Dinge in meinem Leben so tief bewegt, wie als ich das erste Mal den Herzschlag unserer Tochter Salome auf dem Ultraschall gesehen habe. Oder als ich das erste Mal unseren Sohn Lukas nach der Geburt im Arm hatte. Das kann man nicht mit Worten beschreiben. Aber Achtung, Achtung Leute, das ist nicht, was dem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Das ist nicht, was dem Leben Sinn und Erfüllung gibt. Entgegen dem, was neulich auf einer Beerdigung gesagt wurde, ja, dass der Sinn des Lebens dieser Person war, dass dann du als Kind geboren wurdest. Ja, dankeschön. Und wenn das Kind dann vor dem Elternteil stirbt, ist dann der Sinn des Lebens auch vorbei? Also, das ist nicht Sinn und Erfüllung im Leben. Und viele Eltern sind dann nach der Geburt ihrer Kinder ja so high, dass sie dann meinen, irgendwelche total irrationalen Sachen zu machen. Da ist dieses Kind geboren, das ist noch voll von Blut und Schleim, ist vielleicht gelb und blau und fettig und eklig. Und der Vater hat keine bessere Gedanken, als die ganze Verwandtschaft anzurufen und sagen, ja, unser Kind ist das Allerschönste von der ganzen Welt. Ja, sicher. Mein Vater hat sich beim zweiten Kind vorgenommen, das ein bisschen rationaler zu machen. Und mein Bruder, der war dann auch ein richtiger Brocken. Und jeder aus meiner Familie hat dieses Bild vor Augen, wie mein Vater erzählt, ja, unser Björn, der war ja so hässlich. Und als ich dann geboren wurde, da ist meinem Vater gar nichts mehr eingefallen. Jedenfalls, der Zacharias, der prahlt nicht von seinem süßen kleinen Johnny. Er schwärmt davon, wie schön und herrlich Gott ist. Begeistert von Gott. Furcht und Staunen ergriff alle, die in jener Gegend wohnten, und im ganzen Bergland von Judäa sprach sich herum, was geschehen war. Alle, die davon hörten, wurden nachdenklich und fragten sich, was wird wohl aus diesem Kind einmal werden? Leute, wenn Gott etwas tut, was offensichtlich nicht menschlich ist, dann gehen Menschen auf die Knie. Menschen erkennen, wie klein sie sind und ein Stück davon, wie groß Gott ist. Menschen erkennen und staunen, wie Gott uns Menschen trotzdem liebt, jeden Einzelnen. Und etwas so Geniales, das ist so genial, dass die einzig angemessene Reaktion großer Respekt und dankbarer Liebe ist gegenüber Gott. Und diese Leute, die können den Mund nicht halten davon, was Gott getan hat. Es ist zu wunderbar. Und sie fragen sich, was wird wohl mal aus diesem Johannes, wenn er groß ist? Und 30 Jahre später läuft dieser Johannes mit Kamelhaarmantel durch die Gegend, knabbert wilde Heuschrecken mit Honig und predigt Feuer. Er ruft das Volk auf, ihre Gottlosigkeit und ihre Religiosität in die Tonne zu kloppen und wirklich ihr Leben auf Gott auszurichten. Und ich kann mir gut vorstellen, wie auch Leute aus Johannes Heimat, die sich an 30 Jahre früher noch erinnern, wie die da auch auftauchen und denken, ah, ja, dafür hat Gott dieses Kind auf so besondere Weise in diese Welt reingebracht. Was wird wohl als nächstes passieren, wenn Gott hier so einen Vorspann wählt? Wenn so eine Vorband spielt, was wird dann der Hauptakt sein? Leute, Gott will, dass wir in allem Jesus sehen. Gott will, dass wir in allem Jesus sehen. Selbst in der Geburt von Johannes. Und jetzt passiert etwas Außergewöhnliches. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich im Advent schon oft gewundert, wieso geht es ständig um Zacharias, es geht um Elisabeth, es geht um Maria, es geht um Johannes. Aber sollte es an Weihnachten nicht eigentlich um Jesus gehen? Und in unserem ganzen Leben? Aber wenn wir etwas tiefer graben, dann sehen wir, es geht um Jesus. Alles hier dreht sich um Jesus. Wir lesen, Zacharias wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war nicht normal. Elisabeth hat das auch erlebt und Johannes sogar noch in ihrem Bauch, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Aber das war nicht normal. Und du und ich, wir haben den Heiligen Geist. Wenn Jesus in unserem Herzen ist, dann haben wir den Heiligen Geist. Aber in der Situation, das war nicht normal. Und Zacharias wird aus einem bestimmten Grund mit Gottes Geist erfüllt und er fängt an, Gott zu loben. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen. Wörtlich steht da, er hat sein Volk besucht. Und das ist verrückt. Die Juden haben damals nicht mal Gottes Namen ausgesprochen, weil sie wussten, Gott ist extrem heilig. Und sie hatten Angst, wenn sie Gottes Namen aussprechen, dann könnten sie tot umfallen, weil Gott so heilig ist im Gegensatz zu uns Menschen. So hatten sie Respekt vor Gott. Sie haben sich erinnert an ihre Vorfahren, die vor dem Berg Sinai standen, wo Gott so mächtig gesprochen hat und das Volk Mose angefleht hatte, bitte lass uns nicht zu diesem Berg gehen, wo Gott ist. Wir haben Angst, tot umzufallen in seiner Gegenwart. Sie haben etwas davon verstanden, wer Gott ist, was uns heute oft abgeht. Und der Zacharias, der war Priester, der kannte seine Bibel. Er wusste, dass Menschen nicht einfach so, wie sie sind, vor Gott kommen können. Aber jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes, sagt er, unser Gott hat sein Volk besucht. Und das ist dasselbe Wort. Das ist dasselbe Wort, was der Engel auch zu Josef sagt. Als er sagt, nenne deinen Sohn Immanuel, Gott mit uns. Gott hat uns besucht. Und was ist das für ein verrückter Gedanke? Gott verlässt den Himmel, um zu uns auf diese dreckige Erde zu kommen, uns zu besuchen. Und warum? Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wieso ist es so wichtig, dass jetzt auch noch von David die Rede ist in dieser ganzen Reihe von Namen? So wird klar, Zacharias spricht nicht von seinem eigenen Sohn. Denn die Priesterfamilien, die stammen aus dem Stamm Levi. Und David und sein Sohn, der Messias, David stammt aus dem Stamm Juda, ja genau, sehr gut. Zacharias redet also hier nicht von Johannes, die kommen aus unterschiedlichen Stämmen. Er spricht von Jesus. Und tatsächlich hatte Gott in 2. Samuel 7 zu David gesagt, denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen aus dem Stamm Juda als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Einerseits spricht Gott hier von Salomo, der den Tempel gebaut hat, aber in einer prophetischen Weitersicht dann auch auf Jesus, über den Messias, also den Nachkommen von David. Und jetzt sagt Zacharias, er ist da. Er hat die Erlösung geschaffen oder er ist da, um Erlösung zu schaffen. Dazu kommt er. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist eine große Sache, wenn nicht die große Sache. Erlösung heißt zurückkaufen, eine Ablösesumme bezahlen. Weiß nicht, wer von euch ist Fußball interessiert? Gibt einen, zwei, drei, die sich bekennen, okay, passt, müsst die Hände nicht weiterheben, ich schäme mich auch, nein, ich bin nicht, egal. Jedenfalls, da gibt's das ja auch, dass Leute eine Ablösesumme bezahlen. Da gibt's zum Beispiel diesen Michael Olise, der bis vor ein paar Wochen, Monaten noch für den englischen Verein, wie hieß er nochmal gerade? Danke, Crystal Palace gespielt hat. Ja, einer, der muss ja auskennen hier. Und jetzt gehört er zu Bayern München, weil die eine nicht offiziell bestätigte Ablösesumme gezahlt haben. Meine, diese Summen, da kann einem eh schlecht werden, da, zum Teil über 200 Millionen Euro für eine Nase. Aber ich finde, das zeigt etwas von Erlösung. Jemand zahlt, um dich wohin zu bringen. Oder noch krasser ist vielleicht das Bild vom Kidnapping. Ist nicht ganz so positiv, aber dann verlangt jemand eine Summe und irgendwer bezahlt für dich, dass du von einem Ort, wo du nicht sein möchtest, zu einem Ort hinkommst, wo du unbedingt sein möchtest. Das ist Erlösung. Und Jesus hat diese Ablösesumme bezahlt. Er hat alles hingeblättert. Er hat es sich alles kosten lassen. Er hat uns die Freiheit erkauft, das Leben erkauft. Und wenn uns das bewusst ist, dann können wir nicht anders als begeistert sein von Jesus. Liebe zu Jesus. Nur oft machen wir uns das gar nicht so bewusst, sondern schwimmen irgendwie in dem verbreiteten Gedanken, ja, irgendwie schaffe ich es vielleicht, Gott zu gefallen. Und viele Christen versuchen es immer wieder und enden dann in diesem Frustsumpf. Kennt das jemand? Ist jemand so frustriert oder manchmal müsst ihr euch nicht melden, aber du schaust in den Spiegel und denkst, was für ein Loser, Versager, ein Sünder. Gott, ich habe wieder nicht so gelebt, wie du es willst. Morgen mache ich es besser und vielleicht hast du mich dann lieb. Vielleicht vergibst du mir dann, vielleicht, weil ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich es morgen besser hinkriege. Leute, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, weil er meinte, wir können es besser machen, sondern er ist am Kreuz gestorben, weil er wusste, wir können es nicht. Er ist am Kreuz gestorben, um dich und mich zu erlösen, die Ablösesumme zu zahlen, die für uns unerreichbar ist. 200 Millionen oder sonst irgendwas. Na, und das ist ein Witz im Vergleich zu dem, was Jesus gezahlt hat. Jesus hat die Ablösesumme bezahlt. Und durch Gottes Geist sieht der Zacharias, dass Gott diesen Erlöser geschickt hat. Gott hat diesen Erlöser geschickt, obwohl der noch in der Gebärmutter von der Maria steckt, aber der Zacharias durch Gottes Geist sieht es schon. Und trotzdem kann Zacharias in Vers 69 sagen, aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wörtlich, er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet. Und das Horn, das war so ein Zeichen der Stärke. Vielleicht kennt ihr so Wikinger-Fans oder so, die haben immer so ein Horn hier. Und ich denke mir, die wollten so ein Trinkhorn. Man trinkt da vielleicht raus, um so diese Stärke zu haben oder sich so stark zu fühlen. Weil in diesem Horn so. Und naja, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Bullen an den Hörnern versucht hast festzuhalten. Viel Freude und guten Flug. Das Horn, das ist die Sicherheit des Bullen. Und unsere Sicherheit ist das Horn des Heils, ist Jesus Christus. Und wenn Gott für uns ist, wenn Jesus für uns ist, wer sollte dann gegen uns sein? Bist du auf Gottes Seite, dann ist er auf deiner Seite, dann bist du auf der Gewinnerseite. Und Jesus wird ja so oft weich gezeichnet und weich gespült. Aber Jesus war kein Softie. Ja, Jesus ist die Liebe, aber die Liebe ist stark wie der Tod. Hohelied 8, Vers 6. Und manchmal kommt mir der Gedanke, was würde ich machen, wenn meiner Christine oder meinen Kindern jemand etwas antun wollte? Da sollte sich besser keiner dazwischenstellen. Aber wie ist es bei Jesus? Er kämpft erst recht um seine Leute. Hebräer 10, 31. Es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Stellt sich besser keiner dazwischen. Er gibt alles, um zu retten. Vers 71. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie es unseren Vorfahren zugesagt hat. In anderen Worten, das hat er schon vor langer Zeit angekündigt. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird. Das sind starke Verse, Leute. Das macht Mut, wenn Gott auf deiner Seite ist, egal wer dein Feind ist. Und jo, sagen manche Leute, hier steht es ja, Jesus wird uns von körperlichen Feinden, physischen Feinden befreien. Und naja, wie viele von uns haben Feinde? Wer hat Leute, die dir den Tod wünschen? Ich nehme an, nicht so viele, ich hoffe es. Die meisten haben das wohl eher nicht, aber Israel hatte Feinde, als diese Prophetie ausgesprochen wurde. Und Israel hat immer noch solche Feinde, die sie vernichten wollen. Free Palestine heißt es dann, oder From the River to the Sea, alles weg. Also Israel hatte immer Feinde und Israel hat immer noch Feinde. Und Gott hat sein Volk oft aus der Hand seiner Feinde befreit. Aber Feinde gibt es immer noch. Also, wenn Gott sein Volk nicht nur aus dieser physischen Feindesgefahr befreien will, welche Bedrohung meint er dann vielleicht noch? 1. Korinther 15 heißt es, wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet. Der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde hat aber ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg geschenkt hat. Ist das stark? Als Zacharias spricht, da spricht er nicht von menschlichen Befeinden, von menschlichen Feinden. Gott befreit uns, Vers 75, dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Ist das nicht interessant? Er hat seine Leute nicht befreit, um ein leichtes, lockeres, lustiges Leben in der Sünde zu führen. Er hat sie nicht von den Feinden befreit, um ein Leben ohne Gott zu leben. Das war nicht sein Ziel. Jesus ist gekommen, damit wir Gott dienen können. Dass wir Gott ohne Furcht dienen können. Da stellt sich mir die Frage, lebe ich das? Lebe ich das? Lebst du das? Ist das die Folge meiner Rettung, dass ich Gott diene? Oft ist es uns ja nicht bewusst. Jeder Mensch dient irgendwem oder irgendwas. Wir dienen. Jeder. Wir dienen anderen Menschen, wir dienen einem kranken System oder wir dienen der eigenen Bequemlichkeit, dem Egoismus. Klammer auf, der uns keine Chance geben wird, ein wirklich glückliches Leben zu führen. Klammer zu. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kann es einem ganz schön schlecht werden. Aber die gute Nachricht heißt, es ist das Genialste, Gott zu dienen. Es ist das Genialste, Gott zu dienen. Gott, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und es tut mir leid, wo ich das nicht von Herzen gemacht habe. Herr, für mich ist es keine Bedrohung, für mich ist es eine Befreiung und eine Befriedigung, dir zu dienen. Mach das immer mehr zu meinem Gebet, mach das zu meinem Herzenswunsch. Es ist Befreiung, es ist Befriedigung, es ist Erfüllung. Und wenn hier von Dienen in Gerechtigkeit und Heiligkeit die Rede ist, dann heißt das nicht, dass ich das machen oder aus mir erreichen muss. 2. Korinther 5, 21, meine Gerechtigkeit gründet sich nicht auf mich, sondern auf Jesus. Und dann ab Vers 76 redet Zacharias prophetisch zu seinem Baby Johannes, was sein Weg und Auftrag ist. Jesus den Weg zu bereiten, wie gesagt, dem Volk die Augen zu öffnen, dass sie nur durch Vergebung Vergebung der Schuld diese Befreiung erleben und gerettet werden. Und dann in Vers 78 und 69, da schwenkt er den Scheinwerfer auf Gottes Wesen und auf Jesus und seinen Auftrag. Da steht schon, genau. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben und um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Eine schöne, bildliche, poetische Sprache. Der helle Morgenglanz aus der Höhe wird zu uns kommen. Herrlich. Noch waren die Engel nicht bei den Hirten, noch war nicht das himmlische Licht zu sehen. Noch ist nicht die Rede von irgendeiner besonderen Sternenkonstellation oder sonst was. Noch ist Jesus nicht geboren. Aber Zacharias sieht, von Gottes Geist inspiriert, sieht Zacharias schon jetzt das Licht. Dieses Licht, das Jesus in die Welt bringt. Ja, die Finsternis und die Schatten des Todes sind und waren noch mächtig. Und sie sind heute mächtig. Aber Gottes Liebe und Gottes Licht ist stärker als die Finsternis, stärker als der Hass, stärker als der Tod. Und er ermöglicht nicht nur, dass wir weiterlaufen, dass wir überleben irgendwie, sondern Wege des Friedens mit Gott, Wege des Friedens mit anderen Menschen und Wege des Friedens mit uns selbst. Und Jesus schickt uns nicht nur irgendwie los auf den Weg des Friedens, er möchte uns lenken. Und die Fernsteuerung war damals noch nicht erfunden. Er möchte wie der Fahrer im Auto in uns sein. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass die Adventszeit die auch hier der Zacharias und die Elisabeth erleben, uns schon so viele Augen öffnen kann. Und bitte auch unser Herz. Öffne mein Herz und unser Herz immer mehr für deinen Plan, für dein Wirken, für deine Größe, für deine Wahrheit, für deine Güte und alles mehr, was von dir kommt, für diese guten Dinge, die uns Mut geben, die uns helfen, die Furcht zu überwinden und die uns Freude geben, dir zu dienen, weil wir in Freiheit leben. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.